Stell dir mal folgende Situation vor. Du liegst, sagen wir mal, seit Ewigkeiten mit unerträglichen Schmerzen im Krankenhaus.
Mhm.
Nichts hilft irgendwie. Und dann taucht eines Tages so ein absoluter Spezialist auf. Er wendet eine völlig bahnbrechende Behandlung an und zack, du bist sofort geheilt.
Das wäre natürlich der absolute Traumfall.
Richtig. Du springst aus dem Bett, kannst wieder atmen, alles ist perfekt. Aber anstatt dass jetzt das medizinische Personal applaudiert, stürmt plötzlich der Krankenhausdirektor mit einem Klemmbrett ins Zimmer.
Oh je.
Ja, hochroter Kopf und brüllt den Arzt an: Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Es ist Sonntagmittag. Spontane Wunder und Heilung machen wir hier nur werktags zwischen 8 und 17 Uhr.
Ein absolut absurdes Bild. Das ist quasi, naja, dieser ultimative Triumph der Bürokratie über die grundlegendste menschliche Empathie. Die nackte Regel wird einfach komplett über das Resultat gestellt.
Genau. Man würde echt denken, das ist ein satirischer Sketch über überforderte Verwaltungsbeamte.
Ist es aber leider nicht.
Nee, absolut nicht. Denn exakt so eine Szene, diese völlig absurde Kollision von starrer institutioneller Regelwut und so einer unglaublichen, lebensverändernden Befreiung, die liegt heute vor uns auf dem Tisch.
Richtig.
Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du heute wieder als unser dritter Gesprächspartner dabei bist.
Wir haben heute nämlich ein wahnsinnig spannendes, mehrteiliges Textdokument vor uns. Es handelt sich um historische Notizen und Studien zur 38. Studie im Lukasevangelium.
Genau. Und das Material, das wir hier haben, besteht aus drei ganz klar getrennten Teilen. Erstens haben wir eine persönliche Zusammenfassung dieser biblischen Geschichte.
Mhm.
Zweitens einen sehr detaillierten analytischen Kommentar von einer gewissen Schwester Ingrid.
Der ist wirklich sehr aufschlussreich.
Fand ich auch. Und drittens gibt es noch so eine Liste mit sehr tiefgründigen Fragen und Antworten.
Wobei wir da von Anfang an betonen müssen, wir betrachten diesen ganzen Text völlig unparteiisch.
Absolut. Es geht uns nicht darum, theologische Seiten zu beziehen. Unsere Mission heute ist eine ganz andere.
Genau. Wir konzentrieren uns rein darauf, die Logik, die Argumente und eben diese historische Dynamik der Geschichte zu entschlüsseln.
Wir wollen herausfinden, warum die Lösung eines 18 Jahre alten Problems an einem ganz bestimmten Wochentag einen massiven Skandal auslöste.
Und was uns dieser immer 2000 Jahre alte Text über den ewigen Konflikt zwischen starrer Bürokratie und menschlichem Mitgefühl verrät.
Ein super spannendes Thema. Um diese Dynamik wirklich begreifen zu können, müssen wir uns aber zuerst die Ausgangssituation ansehen, oder?
Ja, definitiv. Bevor wir nämlich analysieren können, warum dieser spezifische Regelbruch solche Schockwellen durch das System jagte, müssen wir die absolute Notlage verstehen, die überhaupt erst zu diesem Konflikt geführt hat.
Mhm.
Die historischen Notizen fassen die Ausgangslage ziemlich klar zusammen. Wir haben hier eine Frau, die seit 18 Jahren gekrümmt ist.
Wahnsinn.
Sie ist völlig unfähig, sich aufzurichten. Und die Quelle beschreibt hier explizit, dass dies durch einen bösen Geist verursacht wurde. Das war damals die gängige Erklärung für solche extremen, unerklärlichen Leiden.
Und hier liefert uns Schwester Ingrids Kommentar in den Quellen einen unglaublich wichtigen Perspektivenwechsel. Das fand ich echt augenöffnend beim Lesen.
Ja, das Detail ist bemerkenswert.
Sie hebt nämlich hervor, dass 18 Jahre der Dauer einer gesamten Kindheit entsprechen.
Das macht es greifbar, ne?
Total. Das ist eine unvorstellbar lange Zeit des Leidens. 18 Jahre lang guckst du nur auf den Boden.
Und ihre körperliche Verfassung macht es natürlich extrem wahrscheinlich, dass sie keine langen Strecken gehen konnte. Sie war in ihrer Mobilität massiv eingeschränkt.
Okay. Lass uns das mal aufdröseln. Du hast ein chronisches Leiden, das dich seit fast 2 Jahrzehnten einschränkt.
Mhm.
Du schleppst dich an einem Sabbat zu dem einzigen Ort in deiner Nähe, an dem Hilfe überhaupt möglich sein könnte, die lokale Synagoge.
Genau.
Und da lehrt Jesus gerade. Und dann, das beschreiben die Notizen ja ganz deutlich, passiert etwas sehr Proaktives.
Ja, er sieht sie und erwartet nicht auf irgendeine Bitte, er ruft sie proaktiv zu sich.
Er sagt ihr, dass sie frei von ihrem Leiden ist und legt ihr die Hände auf. Und sofort richtet sie sich auf und preist Gott.
Ein unglaublicher Moment der Befreiung. Eigentlich müssten jetzt alle jubeln.
Das denkt man halt, ne? Jemand heilt dich nach 18 Jahren und man erwartet Konfetti.
Aber anstatt dass alle jubeln, gibt es sofort bürokratischen Ärger. Und das führt uns direkt zum Kern des Konflikts.
Hier wird es jetzt richtig interessant. Warum ruft diese sensationelle Heilung paradoxerweise die Regelhüter auf den Plan?
Weil der Leiter der Synagoge wütend wird.
Der rastet quasi völlig aus.
Ja, sein Argument an die anwesende Menge ist ganz simpel. Er sagt, Leute, es gibt 6 Tage in der Woche, an denen gearbeitet werden soll. An diesen Tagen sollt ihr kommen, um geheilt zu werden.
Aber bitte definitiv nicht am Sabbat.
Genau. Nicht am heiligen Ruhetag.
Dieses Argument, also wenn man sich das mal überlegt, das ist doch völlig unsinnig. Er verlangt da quasi, dass Wunder nur zu den regulären Geschäftszeiten stattfinden.
Das ist der Punkt, wo Schwester Ingrids Argumentation in unseren Quellen den Vorsteher eigentlich komplett widerlegt.
Ja, erzähl mal. Wie demontiert sie das?
Sie weist darauf hin, dass die Frau faktisch nur am Sabbat kommen konnte.
Warum das denn? Hätte sie nicht einfach am Mittwoch vorbeikommen können?
Eben nicht. Jesus war an den anderen 6 Tagen gar nicht in der Synagoge.
Ach so.
Er war ein Wanderprediger. Er war auf den Feldern unterwegs, um zu predigen, oder in den Privathäusern von Notleidenden.
Und wir haben ja vorhin festgestellt, die Frau konnte aufgrund ihrer schweren Krankheit gar keine weiten Strecken zurücklegen.
Exakt. Deshalb war der Sabbat in der lokalen Synagoge, wo alle zusammenkamen, logistisch gesehen ihre absolut einzige realistische Chance, ihn überhaupt anzutreffen.
Das heißt, der Synagogenvorsteher fordert von ihr etwas, das sie körperlich und organisatorisch gar nicht leisten kann.
Richtig. Das wirft eine wichtige Frage auf. Sind Regeln eigentlich dazu da, den Menschen zu dienen? Oder müssen die Menschen den Regeln dienen, selbst wenn es völlig unlogisch wird?
Das ist echt der Knackpunkt. Und da der Vorsteher jetzt die Menge belehrt und indirekt diese wunderschöne Heilung angreift, muss Jesus ja irgendwie reagieren.
Und er tut dies auf eine Weise, die die Heuchelei dieses ganzen Systems schonungslos entlarvt.
Die Argumentation, die Jesus da in der Quelle liefert, ist wirklich eine absolute Meisterklasse.
Er antwortet sehr scharf. Die Quellen sagen, er nennt sie direkt Heuchler.
Bäm. Klare Ansage.
Ja, und sein Argument ist brillant. Er sagt, jeder von euch würde am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe lösen und zur Tränke führen.
Also einem Tier darf man am Ruhetag Wasser geben. Das war anscheinend gesellschaftlich völlig okay.
Absolut, das war erlaubt. Und Jesus Schlussfolgerung ist dann, wenn es erlaubt ist, ein Tier am Ruhetag zu entfesseln, warum sollte dann diese Frau nicht am Sabbat von ihrem 18-jährigen Leiden befreit werden?
Ein Leiden, das laut den Notizen durch Satan gebunden war. Er vergleicht also das Losbinden eines Tieres mit dem Losbinden eines Menschen von einer Krankheit. Das ist rhetorisch so stark.
Und er geht noch weiter. Er seziert dieses Argument nicht nur, er hebt den Status der Frau massiv an. Er nennt sie eine Tochter Abrahams.
Was hat das für eine Bedeutung? Schwester Ingrid hat dazu ja auch was geschrieben.
Ja, sie erklärt das sehr gut. Das bedeutet, sie gehörte voll und ganz zum Volk Israel.
Okay.
Sie war keine Fremde, kein Mensch zweiter Klasse, sondern ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft. Er sagt quasi, ihr gebt euren Tieren Wasser, aber eure eigene Schwester wollt ihr leiden lassen.
Wahnsinn.
Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Empathie über starre Dogmen siegt. Es geht ihm ja gar nicht darum, den Sabbat abzuschaffen.
Nein, überhaupt nicht.
Er will den Sinn des Sabbats, also diese Wiederherstellung und Befreiung, einfach nur richtig anwenden. Und nach dieser rhetorischen Meisterleistung passiert genau das, was man erwartet.
Die Feinde schämen sich in Grund und Boden.
Richtig. Die Autoritäten sind blamiert. Die gewöhnlichen Menschen hingegen sind sehr froh. Sie preisen Gott für Jesu Barmherzigkeit und seine wunderbaren Taten.
So, und jetzt machen die Notizen, die wir vorliegen haben, plötzlich etwas völlig Unerwartetes.
Ja, der Text öffnet hier die Tür zu einem viel, viel größeren theologischen Konzept.
Genau. Eine sehr spezifische Geschichte über eine Heilung an einem Samstag öffnet plötzlich den Blick für das ganz große Ganze.
Wir bewegen uns in den Quellen nun von der rein physischen zur spirituellen Befreiung.
Das passiert vor allem in diesem vierten Teil der Quellen. Das ist diese Fragenliste, die sich offenbar an Menschen richtet, die gerade erst Christen geworden sind.
Mhm.
Und da gibt es diese eine wirklich krasse letzte Frage im Text.
Die lautet, sinngemäß würde Jesus die Seele von jemandem befreien, der schwere Verbrechen begangen hat, wenn dieser ehrlich bereut.
Das ist ein Riesensprung von einem Hexenschuss oder einer Krümmung hin zu schweren Verbrechen.
Absolut. Und die klare Antwort der Quelle ist, ja, natürlich.
Wenn wir das in den größeren Kontext setzen, wie baut der Text diese Brücke?
Wenn wir das in den größeren Kontext setzen, dann erklärt der Text diesen Brückenschlag über die Ostertage und den Tod Jesu am Kreuz.
Ah, okay.
Laut der Quelle starb Jesus für die Sünden der ganzen Menschheit. Und das Spannende ist, der Text macht dabei keinen Unterschied zwischen kleinen und großen Sünden.
Das heißt, eine kleine Notlüge oder ein schweres Verbrechen vor dieser Barmherzigkeit, ist das egal?
Laut dieser Quelle ja. Deshalb erhalten auch Menschen Vergebung, die sehr schwere Sünden begangen haben.
Das ist schon faszinierend, wie konsequent dieses Prinzip in der Quelle gezeichnet wird.
Es ist eine logische Fortführung der Sabbatgeschichte.
Genauso wie es am Sabbat keine Sperrstunde für Barmherzigkeit gibt, also dieses »Kommen Sie morgen wieder«, gibt es am Kreuz keine Obergrenze für Vergebung.
Das hast du schön zusammengefasst. Und die unermessliche Länge des Leidens der Frau, also diese 18 Jahre,
ja,
die spiegelt auf eine gewisse Weise die Schwere von Sünden wider. Beides scheint auf den ersten Blick unlösbar, aber beides kann durch bedingungslose Barmherzigkeit gelöst werden.
Also was bedeutet das alles für uns? Wir schauen ja immer, was man aus solchen alten Texten mit in den Alltag nehmen kann.
Da gibt es eine ganz klare universelle Lektion.
Nämlich?
Dass Regeln wichtig sind. Klar, wir brauchen Regeln, um als Gesellschaft zu funktionieren.
Aber?
Menschen zu helfen ist noch wichtiger.
Exakt. Wir sollten uns im Alltag wirklich mal fragen, errichten wir eigentlich selbst künstliche Hürden, wenn jemand unsere Hilfe braucht?
Sind wir manchmal wie dieser Synagogenvorsteher?
Der einfach sagt, komm morgen wieder, obwohl wir heute genau in diesem Moment helfen könnten.
Die Quelle betont ja ganz klar, jederzeit darf man kommen, um Hilfe zu empfangen. Der Wochentag oder die Uhrzeit spielt überhaupt keine Rolle.
Das ist ein super starkes Learning.
Und ich habe hier für unser abschließendes Food for Thought noch einen letzten, finde ich, extrem provokanten Gedanken, der direkt auf dem Material aufbaut.
Oh, da bin ich jetzt gespannt. Hau raus!
Wenn man sich das mal genau überlegt, die Quelle beschreibt ja ganz am Anfang, dass Jesus die Frau zuerst zu sich rief und sie einfach heilte. Ganz ruhig.
Ja.
Hätte dieser Synagogenvorsteher nicht aus reiner bürokratischer Empörung lautstark interveniert,
Hilles Wunder geblieben?
Genau. Niemand hätte groß darüber diskutiert. Ist es nicht irgendwie wahnsinnig ironisch, dass ausgerechnet der wütende Protest dieses Regelhüters Jesus erst die Bühne geboten hat?
Stimmt. Ohne den Typen hätte Jesus diese Rede gar nicht gehalten.
Erst durch diesen Protest konnte Jesus diese unvergessliche Lektion über die Tierpflege, die Barmherzigkeit und den wahren Wert des Menschen formulieren.
Wow.
Der Versuch des Vorstehers, seine starren Regeln zu schützen, hat letztlich dazu geführt, dass die Botschaft der Barmherzigkeit für die Ewigkeit zementiert wurde.
Das ist wirklich ein genialer Gedanke. Der Widerstand hat die Botschaft erst unsterblich gemacht. Das ist definitiv ein Gedanke, den du als Zuhörer heute mit in deinen Tag nehmen kannst.
Absolut.
Überleg mal, wo in deinem Leben vielleicht ein scheinbarer Widerstand eine wichtige Botschaft erst so richtig sichtbar macht. Und vergiss das Klemmbrett, wenn jemand wirklich Hilfe braucht.
Sehr gut gesagt.
Danke, dass du bei unserer heutigen gemeinsamen Entdeckungsreise dabei warst. Wir hoffen, diese tiefe historische Analyse hat dir gefallen.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke für deine Neugier und wir ermutigen dich, diese Zusammenhänge für dich selbst weiter zu durchdenken. Bis zum nächsten Mal.